Herzlich willkommen zu der 17. Ausgabe vom Podcast «Passis nüt». Wir sind heute in einer speziellen Umgebung. Wir sind in einem Lokal in Rüti, Kanton Zürich, bei einem Italiener, dessen Namen wir jetzt noch nicht nennen. Erst am Schluss kommt eine Werbung, die wir noch einblenden werden. Also das bleibt anonym für den Moment. Nicola, wir haben heute einen Tag nach dem Champions League Halbfinale. Nein, stimmt gar nicht. Wir haben schon die Europa League Halbfinale hinter uns und Conference League Halbfinale. Das andere liegt schon einen Tag länger zurück. Ja. Und was glaubst du, was wird passieren? Also wer wird da ins Finale kommen? Wir haben da jetzt einen Offenbarungseid gehabt, oder? In mehrfacher Hinsicht, oder? Haben die Mannschaften deine Erwartungen erfüllt und bist du zufriedengestellt worden? Du, das Spiel.
Hoi Linus, herzlich willkommen unseren Zuhörern. Erstens mal danke noch für deine nette Begrüßung, die, ich glaube, nicht stattgefunden hat.
Ja.
Alles gut. Ja, es geht mir gut. Wir haben ja auch frei. Es ist ja das können wir vielleicht auch preisgeben. Es ist heute Freitagnachmittag, 2. Mai, Brückentag, kann man so sagen. Und von dem her, wie du schon erwähnt hast, wir sind in guter Umgebung. Auch ein bisschen hungrig. Auch heute sind wir wieder mal Tennis spielen. Und von dem her tun wir das ja gerne kombinieren. Ein bisschen Tennis und Podcast aufnehmen. Darum nochmal zurück auf deine Frage. Wegen der Champions League vor allem, wie ich das gefunden habe.
Ja, also es sind ja unglaublich intensive Spiele gewesen und es hat mir echt wieder mal mega gefallen, dass die so Vollgas gehen. Also das ist wirklich, also die Champions League, die beiden Halbfinale, die sind wirklich knaller Spiel gewesen, wo du das Gefühl hast, die mauern nicht, die wollen gewinnen. Beide wollen gewinnen, oder? Also alle vier, besser gesagt, das sind ja zwei Halbfinalpaare gewesen. Und da hat es mir Wunder genommen, wie du das, ob du das auch so wahrgenommen hast oder vielleicht irgendwie anders.
Also ich muss zugeben, ich habe nur vom Arsenal-Spiel eine Zusammenfassung gesehen, aber Barcelona-Inter war also eine brutale Werbung für den Fußball. Also wenn Fußball immer so wäre, dann würde ich auch nicht immer von Zusammenfassungen erzählen, sondern würde auch viel mehr Match 90 Minuten schauen. Ist aber nicht so. Aber der Match war sicher einer der besten gewesen, den ich in letzter Zeit gesehen habe und wird sicher auch einer der besten sein, wo wir das Jahr gesehen haben. Und du hast recht, die Champions League, die macht wirklich Spass. Und was ja auch schön ist, es kommt ja meistens anders, als man denkt. Ich weiss noch genau, wir haben da den Match ein paar zusammengeschaut und sagen so vor dem Spiel, halt immer ein bisschen mit den Eindrücken, oder, von dem letzten Spiel. Also Barca kommt da von einem Pokalsieg gegen Real Madrid und Inter ein 0-1 die Heim gegen Roma. Fast schon ein bisschen Titelchancen. Teil verspielt, würde ich jetzt mal sagen. Und dann hast du einfach das Gefühl, ja, eben Barca spielt zuhause, Barca sowieso mit dem Pressing und alles. Und dann fängt das Spiel an und nach 30 Sekunden ist schon 1-0 für Inter. Also, das macht ja schöne...
Da können wir aber später noch drauf
zurück. Ja, ich wollte nur sagen, total ein geiler Match, um deine Frage ein bisschen kürzer zu beantworten.
In dem genau, Fall. Also wir haben ja nachher noch Zeit, um über die Champions League noch weiterzureden und noch in den Detail einzugehen. Wir hören unsere Eingangsmelodie jetzt noch schnell fertig. Und dann kommt die schöne Frage, auf die ich mich schon die ganze Woche gefreut habe, wo ich mega neugierig bin und wo du mir wirklich kein, nicht einmal im Ansatz irgendwie etwas preisgegeben hast bis jetzt. Nicola, du hast so eine Denkerstirn gerade. Denkst du die Frage jetzt noch aus oder ist die schon spruchreif?
Nein, du hast das richtig erkannt. Ich habe da einen Namen vor mir, der nicht ganz einfach ist, darum ist er auch aufgeschrieben. Und tue das jetzt zusammen mit der Frage, die ich nicht vorbereitet habe.
Was? Du hast keine Frage vorbereitet?
Ich habe eine Frage vorbereitet. Ich habe das Thema klar im Kopf, aber jetzt tue ich dir mal die Frage spontan formulieren. Mhm. Und zwar, es geht um den Schiedsrichter von der Begegnung Real Madrid gegen Barcelona vom Samstag vor einer Woche. Copa del Rey Final. Und da hast du...
Also noch nicht ganz eine Woche, von 6 Tagen meinst du?
Oder? Ja, stimmt, es ist 6 Tage her, hast recht. Mhm. Der Tüpfelschisser. Und zwar, ist ja, dass der Ricardo de Burgos Borgo Echea war, der für das Spiel designiert worden ist. Und meine Frage an dich, du hast ja dann sicher mitbekommen, dass Real Madrid proaktiv schon vor dem Spiel gesagt hat, dass der Schiedsrichter für sie eigentlich eine Fehlbesetzung ist. Und da muss ich sagen, das habe ich so noch nie erlebt. Und was mir aber dann mega gefallen hat, ist, dass der Ricardo de Burgos Borgo Echea vor die Medien getreten ist und nicht publik gemacht hat, dass er das daneben findet, was Real Madrid macht. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, dass das einfach nicht gut ist. Aber, dass er erzählt hat, und das hat mir ehrlich gesagt wirklich Eindruck gemacht, dass er einen Sohn hat, der in die Schule geht. Ich sage jetzt mal, der ist vielleicht so 9 oder 10. Und dass der Sohn amig brüllend heimkommt, weil er eben die Väter von den anderen Kindern amig abhöbelt und sagt, dass sein Vater ein Dieb sei. Und das habe ich ganz eine coole Art gefunden, um eigentlich auf den Missstand hinweisen, was Real Madrid eigentlich mit ihrem Verhalten, wie gesagt, vor dem Spiel schon verursachen tut. Und darum, meine Frage an dich, Linus, ist, was hast du gedacht, wo du von dem Fall gehört hast, Real Madrid quasi Schiedsrichter für Copa del Rey Final? Hast du vielleicht den Match gesehen? Hast du vielleicht ein bisschen geachtet, wie der Schiedsrichter sich da gegeben hat? Ob das Einfluss gehabt hat? Ob das Schule machen wird? So wie das Real Madrid gemacht hat? Meine Frage ist eigentlich eine Frage an dich über eine Einschätzung über das Vorgehen von Real Madrid und über die Reaktion vom Schiedsrichter.
Ui, das ist jetzt eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also da muss ich wirklich, wie soll ich sagen, jetzt muss ich leider wieder ausholen, weil das ist so multiperspektivisch. Ich finde es...
Ja, ich gebe es zu, es war fast ein bisschen Linus-mässig.
Ja, es ist fast so, ja, du hast so quasi so weit aufgemacht, dass ich jetzt das muss quasi wie in Teile aufteilen und nachher am Schluss noch das Fazit rausziehen. Ich wollte das aber mit einer einfachen Antwort, wo die das starten, und die einfache Antwort ist es nötig, dass man 4 Tage oder 5 Tage vorher den Schiedsrichter bekannt gibt? Das heisst, das ist jetzt schon die Antwort darauf, dass das Kind von ihm hat müssen darunter leiden musste. Ist das notwendig? Oder kann man einfach sagen, 15 Uhr nachmittags wird der Schiedsrichter bekannt geben vom Spiel? Die Aufstellungen von der Mannschaft werden dann nicht vorher publiziert, oder? Die werden oder 2 Stunden vorher oder irgendetwas vor dem Spiel publiziert, oder meistens. Mhm. Wieso muss man den Schiedsrichterpreis geben, der eigentlich das verletzlichste Element ist im Ganzen? Also ich meine jetzt ihn persönlich, nicht seine Familie, aber du machst mit dieser frühen Bekanntgabe, öffnest du Kanäle für Leute, die wollen Einfluss nehmen wollen, die das Gefühl haben, dass, weil sie am meisten Geld haben, weil sie mächtig sind, weil sie der wichtigste Verein sind im Fußball, dass ihnen alles erlaubt ist quasi, oder? Also das ist, das haben schon Cäsar im Römischen Reich haben das gedacht, oder? Und Real Madrid ist mir sehr unsympathisch, das ist aber Randnotiz. Sie sind schon sehr krass dabei, immer alles zu ihren Gunsten vorzubereiten oder hinzubügen, dass sie nachher können sagen, ja, jetzt ist eine Situation da, wo uns passt, wo nichts schief gehen kann, quasi, auch wenn wir...
Und du meinst auch quasi, wenn es dann eben schief geht, dann können sie sagen, sehen wir, wir haben es doch genau schon gesagt.
Ja, das und sie können dann sich einfach vorbereiten auf die Situation und vielleicht dann eben dann auch während dem Spiel blöd tun, oder? Weil sie ja quasi vorgängig schon sich beschwert haben und gesagt haben, das ist ein Schiedsrichter, der gegen uns pfeift und alles Mögliche. Und dann können sie auch leicht einen Protest einlegen, wenn jetzt irgendetwas Außergewöhnliches passiert während dem Spiel. Wohingegen sie, wenn es nicht so wäre, also wenn es eben kurzfristig bekannt werden würde, sie sich dann auch situativ müssen einfach damit zufrieden geben und dann einfach in der Situation halt anders müssen agieren, also könnten agieren, oder? Oder müssen agieren, oder? Und wenn sie vorher schon wissen, was Sache ist, können sie schon quasi ihre ganze Batterie von Vorkriegsmassnahmen können sie treffen.
Wahrscheinlich auch von Anwälten, würde ich jetzt da mal reinschiessen.
Ja, Anwälte ist vielleicht übertrieben, aber sie können...
Ich bin nicht einverstanden, weil ich habe das Gefühl, die Statement, die dann auf der Real Madrid Homepage publiziert worden sind, eben, wo sie auch wieder ein bisschen zurückkrebsen sind nachher. Die haben also sehr ein schönes Anwaltenglisch gehabt.
Ja, aber von Sportgericht ist dann noch anders als von einem normalen Gericht, oder? Also müsste ja schon Körperverletzung auf dem Platz passieren, dass das vor ein Zivilgericht wird kommen.
Ja, da sind wir uns aber schon einig, dass das ja eigentlich ein ein Theater ist, das sie vor dem Spiel schon
aufbauen. Ja, es ist Psychodruck, den sie aufbauen, logisch. Ja. Also das heisst, sie tun schon von vornherein quasi wie der König in einem Königreich sagen, also eigentlich gehört der Copa del Rey uns, oder? Ist ja schon nach uns benannt, oder? Real, Rey.
Und ja, stimmt, der Finale heisst ja Copa del Real.
Del Rey, ja, Real, ja, genau. Also, dass sie quasi schon impliziert, dass eigentlich ihnen der Pokal gehört, bevor das Spiel überhaupt gespielt worden ist, oder? Ja, ein schwieriges Thema. Also, ich finde es voll daneben, dass natürlich ein Kind dann Anfeindungen erlebt. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, man könnte das dadurch verhindern, dass man gar nicht erst im Vorfeld so früh schon bekannt gibt, wer... Für mich gibt es keinen rationalen Grund, warum man das zu früh sollte bekranken.
Ja, und da kommt man gerade in den Sinn, in der Bundesliga läuft das nämlich genau so, da ist etwa so 48 Stunden frühestens, wo du kannst nachschauen, wer der Schiedsrichter ist von der nächsten Runde.
Also bei uns schon im Zürcher Fußballverband weißt du eigentlich erst eine Stunde vorher, wer das Spiel pfeift. Zum Beispiel. Und das ist auch gut.
Ja. Gut, ich finde, diese Frage hast du sehr gut beantwortet, Linus. Und hast du zufällig das Spiel noch gesehen dann?
Nein, ich bin unterwegs dort. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe es zusammenfassend geschaut, wie du, ja. Und Nicola?
Nein, eben, ich habe dann natürlich aus aktuellem Anlass dann gerne das Spiel geschaut und habe mich eben auch ein bisschen auf den Schiedsrichter konzentriert. Und ich will da am Herrn Benguetschea wirklich, wie sagen wir so schön, ein Kränzchen widmen.
Wie hat er sich angestellt im Spiel? Hast du das Gefühl, er ist souverän gewesen?
Er ist sehr souverän gewesen und eben der Druck war wahrscheinlich enorm gewesen. Und ich muss sagen, unter den Voraussetzungen, die er hatte, hat er einen Top-Match geleitet, der eben auch nicht einfach war. Und ich finde, er hat seine Sachen wirklich... Schulnoten in der Schweiz, ein 5,5. Und Real Madrid hat dann ja gleich, und das ist aber dann bezeichnend, Real Madrid hat dann am gleich, am Schluss, also quasi in den letzten 30 Sekunden, sind sie dann ausgetickt, also der Rüdiger im Speziellen hat ja, glaube ich, dann dafür 6 Sperren jetzt bekommen. Mhm. Und zwar ist er ausgetickt wegen einem Foul, wo der Schiedsrichter pfeift, weil eben der Real Madrid-Spieler beim Ausholen mit dem Arm am Gegenspieler ins Gesicht gehauen hat. Und für das hat der Schiedsrichter pfiffen, es gibt Freistoß. Bitter für Real Madrid, es haben nur noch 30 Sekunden gefehlt. Das ist aber nicht am Herrn Schiedsrichter sein Problem, sondern eben Real Madrid sein Problem. Und dass nachher genau das ausgeartet ist, es hat ja, glaube ich, noch eine rote Karte gegeben für den Bellingham, plus eben noch für den Rüdiger.
Nochmal eine.
Und Vinicius und nochmal eine sind ja dann auf dem Spielfeld gerannt, obwohl sie schon ausgewechselt waren. Das heisst, Real Madrid hat dann sogar das 13. gespielt. Nur schon für das müssen wir es ja dann vorfegen, das Spiel. Nein, Spass beiseite. Es war ein Unterbruch gewesen. Aber trotzdem, also die haben sich wirklich benommen wie die schlechtesten Schulbuben, die ich kenne. Und ich muss sagen, also Real Madrid, es verwundert mich ganz ehrlich, was mich an dieser ganzen Geschichte am meisten verwundert, ist, dass der Carletto Ancelotti der Trainer ist von dieser Mannschaft. Weil normalerweise passieren so Sachen in seinen Mannschaften nicht.
Und da willst du jetzt drüber reden, über den Rückschluss, den man darauf ziehen könnte, wie gut er die Mannschaft unter Kontrolle hat? Oder?
Ist, glaube ich, nicht nötig.
Okay.
Er hat sie eben nicht mehr unter Kontrolle.
Ich sage, er hat ganz viele Charaktere drin, die ein bisschen extrem sind und ein bisschen extrem affektiv. Das heisst, die schnell einmal ausrasten, die ungeduldig sind, die kein Ruhepol sind, und das würde auch in einer Mannschaft passieren, wo der Coletto oder ein ähnlicher Trainer würde managen wahrscheinlich.
Es geht nicht um das, ich glaube es viel mehr...
Es geht um viel zu viel, weißt du, für die im Kopf.
Ja, aber das war letzte Saison auch gewesen. letzte Saison ist der Druck genau gleich groß. Ich sage, es geht um etwas anderes. Du ersetzt einen Kroos als Persönlichkeit mit einem Papé und das gibt einfach ein riesen Gefälle gegen oben. Das ist eines der grossen Probleme, meiner Meinung nach. Und dann fängt dann das Problem an, dann kommt der ganze Neid, weil eben die Zahlen, die dann publiziert sind über den Lohn von Papé, die stimmen ja wahrscheinlich hin und vorne nicht. Man hat dann probiert, so quasi ein bisschen zu argumentieren, dass seine Löhne ja gar nicht so hoch sind, wie das überall erzählt wird, dann bist du wahrscheinlich noch höher. Mhm. Und dass das natürlich dann Neid gibt in der Mannschaft, bei all diesen Superstars, ist eigentlich nicht allzu schwer zum Vorsehen gewesen. Und von dem her passt die Reaktion eigentlich auch in die ganze Thematik hinein. Und ich würde sagen, somit könnte man meine kurze Einstiegsfrage ad acta legen.
Ja, können wir. Jetzt ist die Frage, ob wir mit der Champions League gerade weitermachen oder ob wir in die Ligatur weitergehen, was wir üblicherweise machen.
Nein, ich hätte jetzt Bock auf die Champions League. Okay. Hast du mich ja vorher unterbrochen.
Ja, ich kann dich unterbrechen, oder? Du
willst immer deiner Musik?
Nein, umgekehrt. Du sagst mir, du hast immer so höchlich sagen, dass du die Musik noch hören willst. Aber das ist auch gut, wenn man sich dann auch noch mal sammeln kann und weiss, dass man jetzt dran kommt mit Fragen beantworten oder Fragen stellen, oder?
Champions League, welchen Match hast du eigentlich am besten gefunden?
Ich muss sagen, meine beiden Lieblingsmannschaften haben ja nicht gegeneinander gespielt, aber ich bin natürlich so gespannt auf Paris Saint-Germain, wie die, welche Strategie sie wählen gegen Arsenal. Und das hat mir vom Taktischen besser gefallen. Und rein so von der von Überraschungseffekt ist natürlich dann Inter gegen, also Barcelona gegen Inter Mailand, ist eigentlich der bessere Match gewesen. Weil dort ist irgendwie, was ich sehr erstaunlicher gefunden habe, ist, dass eigentlich Inter, obwohl sie ja nicht dominiert haben, einfach 2-0 in Führung gegangen sind. Einfach so aus dem, ich habe das Gefühl, aus dem Nichts raus.
Ja. Zweimal führen kommen, 2-0 geführt.
Genau. Und da hast du dich einfach gefragt, was soll das, oder? Also, ist das möglich?
Oder? Schon so. Und bleibst du dabei, dass Barcelona immer noch der Favorit ist?
Sie müssen jetzt auswärts spielen. Das tut sie unter besonderen Druck. Setzen, da wir aber nicht mehr die Auswärtsgoal-Regeln haben, schätze ich die Chance 60-40, also für Barcelona. Weil die ja, weil es ein paar Spieler hat, die den Unterschied könnten machen unter Umständen. Die Frage ist nur wie. Also ich frage mich, wie sie taktisch dort im San Siro auftreten.
Ich sehe das leicht anders. Ich würde sagen 50-50. Und zwar kann ich das also begründen. Klar, Inter hat einen Heimvorteil. Und die können im San Siro schon so tun, dass das Stadion zittert. Wortwörtlich sogar. Mhm. Und was eben auch noch dazu kommt, ich habe das Gefühl, dass Inter eben genau eine von diesen Mannschaften ist, die für Barcelona am unangenehmsten ist, europaweit vor allem. Weil sie eben genau das, was Barcelona macht, ist ja eben das Pressing, unglaubliches Pressing, das die auch schon bis vorne machen, aber nur das sind sie hinten anfällig. Und genau Inter ist die Mannschaft, die die Mittel hat, um genau dort erfolgreich zu sein, um das genau auszunutzen. Das, was eigentlich eine Stärke von Barcelona ist, hat ja auch eine Schwäche drin. Und genau in dem ist Inter wiederum mega stark, um die auszunutzen. Und darum bin ich der Meinung 50-50. Und trotzdem hoffe ich, dass Barcelona macht. Mit einem Auswärtssieg, am besten in den 90 Minuten. Könnte aber auch ein Spiel sein, wo es in die Verlängerung geht. Mhm. Dann sehe ich einen Vorteil bei Barcelona. Mhm. Wie das hat man gemerkt, gleich am Schluss, dass Barcelona unglaublich konditionell fit ist, Inter nicht. Mhm. Und wenn es wiederum dann ins Penalty-Schüsse kommt, dann wäre es wieder 50-50.
Mhm. Und was sagst du zum anderen Spiel? Wie steht die Wahrscheinlichkeit, dass wer weiterkommt? Ist es Paris Saint-Germain oder ist es
Arsenal? Ich sage mir schon, dass Paris Favorit ist jetzt mit dem Goal-Vorsprung.
Ja.
Eigentlich würden wir jetzt gerade zu der italienischen Liga wechseln.
Genau, ist ja ganz passend, oder?
Da kommt wie gerufen, und zwar was?
Affidato, oder?
Dass der...
Wow.
Dass der Besitzer von dem schönen Restaurant in Rüti, wo wir ja immer noch nicht sagen, wie es heisst...
Das kommt dann am Schluss, ja.
...uns eine schöne Platte gebracht hat mit Affidato, Salami, Trauben. Was kriegst du noch? Pomodorini. Ja, sieht also wirklich fantastisch aus. Frage an dich, Linus, kann man das in Shownotes auch in bildlich darstellen, in deinen Shownotes, die du immer so gerne erwähnst?
Nein, kannst
du
nicht.
Kannst du nicht? Kann man es nur beschreiben?
Ja, man kann es nur beschreiben.
Also eigentlich, wenn ich es jetzt ein bisschen gemacht habe.
Genau.
Übrigens, Gianluca, schnelle Frage. Wäre das auch möglich, zwei Bicchierini di Vino Bianco? Was hättest du da für Vino?
Chardonnay, Pinot Grigio, Lugana oder Arnais.
Also ich würde sagen, wir lassen uns vom Gianluca einfach überraschen, was er für zwei Weisswein bringt. Ja. Weil die passen eigentlich schon nicht schlecht, oder?
Genau. Aber steigen wir rein, bevor wir da anfangen zu essen. Italienische Liga.
Sorry Linus, ich kann nicht immer auf dich hören. Ich muss mal schnell reinstechen.
Okay.
Italienische Liga, mega spannend im Moment. Mega spannende Konstellation.
Du hast ja gesagt, Napoli wird Meister. Weil Inter quasi ja, irgendwie die Doppelbelastung nicht verteilt. Oder
schon Schluss, so, Napoli schon seit längerem ein Match pro Woche hat und Inter seit längerem drei.
Oder, ja,
mittlerweile nur noch zwei, wir sind ja im Halbfinale rausgekommen gegen Milan in der Coppa Italia. Aber gleich, letztes Wochenende war wahrscheinlich die Entscheidung. Und zwar verliert Inter die Heim 0-1 gegen Roma. Sagt der Sir Ranieri Romas oder Romas von Sir Ranieri. Und Napoli gewinnt die Heim 2-0 gegen Torino. Hat jetzt 3 Punkte Vorsprung. Gianluca, darf ich jetzt fragen, was für ein Weisswein das du uns gebracht hast?
Lugana.
Veneto. Zona?
Franciacorta.
Franciacorta, nicht weit von Desenzano del Garda. Salute, Linus.
Ja, ist ein gutes Tröpfchen, ja.
Ich muss sagen, ich verfolge ja einige Podcasts, du glaubst auch. Also ich habe noch nie von einem Podcast gehört, wo während der Aufnahme Weisswein getrunken wird.
Stimmt. Sie dürfen das vielleicht aus rechtlichen Gründen nicht, oder? Vielleicht haben sie einen Werbevertrag mit irgendeinem...
Und da wir keinen Werbevertrag machen, machen wir, was wir wollen.
Mit einem Softdrink-Hersteller.
Und sorry, so eine schöne Platte mit einem schönen Weisswein ist eben schon mega. Aber zurück zum Geschäft. Wir sind ja da zum Schaffen und nicht zum Pläuschen. Also ist es umgekehrt. Bist du einverstanden, dass Napoli Meister wird?
Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass sie Meister werden. Napoli kann sich jetzt auch nur noch selber schlagen. Das ist meine Meinung.
Schon so.
Weil Inter wird wahrscheinlich seine Punkte machen.
Aber sie sind abhängig, was Napoli macht. Und das ist immer schlecht, wenn du nicht mehr selber in der Hand hast, wie ich so gerne sage. Und jetzt nimmt es mich gerade Wunder, das nächste Spiel spielt ja am 4. Mai, 3. 4. Mai ist die Runde und da ist Inter gegen Verona die Hai.
Ja.
Und Napoli spielt in Lecce. Das heisst, sehr schwieriges Auswärtsspiel, aber wenn Napoli gut aus dieser Runde rauskommt, dann ist das eben letzte Woche für mich
recht. Dann sind die Türen offen für den Meistertitel.
Für den vierten Titel. Und der zweite innerhalb von 2 Jahren, das wäre schon noch krass. Jetzt die nächste Frage an dich. Napoli hat 74, Inter 71, haben wir gesagt. Und dann haben wir aber 4 Mannschaften innerhalb von 5 Punkten, wo sich die 2 Champions League Plätze ausmachen können. Das wäre Atalanta mit 65, Juve mit 62, Bologna 61 und Roma 60. Roma mit einer total gute Rückrunde. Sie haben wirklich aufgeholt und sind jetzt mittlerweile an 6. Stelle. Jetzt, was müsstest du sagen, wenn du von diesen 4-2 aussuchen darfst, mit der Konstellation, die ich jetzt gesagt habe, welche 2 Mannschaften siehst du in der Champions League? Dumm gesagt, kann Roma noch so viel aufholen, dass 3 rutschen und Atalanta abrutschen und Juve, wo wir ja schon im Fokus hatten, haben sie überhaupt verdient? Oder hat es doch nicht in der Bologna verdient, wo auch eine von den Überraschungsmannschaften von der Saison ist?
Das ist eine gute Frage. Also, ich weiß nicht, gegen wen sie noch werden spielen. Ich glaube, ich mache es ein bisschen meine Aussage von dem abhängig. Ich weiß es einfach nicht.
Ja, dann frage ich anders. Welche 4 Mannschaften hättest du gerne in der Champions League nächstes Jahr?
Ich würde sagen...
Nach Sympathie?
Ja, Atalanta und Roma hätte ich. In der Champions League.
Ja, da bin ich voll bei dir.
Ich glaube, zwischen die Juve, Bologna und Roma, da passiert noch etwas. Könnte natürlich auch sein, dass noch eine Mannschaft der lachende Dritte ist, quasi, oder?
Du hast richtig gesagt, es kommt noch darauf an, wer gegen wer das spielt und sowieso, aber nach Sympathie, wenn es Roma und Atalanta noch schaffen, wo ja übrigens am Montag, 12. Mai, gegeneinander spielen. Gasperini gegen Ranieri.
Also die Wahrscheinlichkeiten würden jetzt eher auf Juventus hindeuten als auf Roma. Außer Atalanta verliert 3 Punkte in dem Spiel.
Werden wir also noch verfolgen?
Am 12. Mai. Das ist immer noch 10 Tage bis dann,
schon so, ja. Ja, also Italien behalten wir im Auge. Unsere Platte hier auch. Welche Liga gehen wir als nächstes? Auf England oder auf Deutschland?
Auf Spanien.
Auf Spanien?
Spanien hat sich auch nichts da. Ist immer nur die gleiche Ausgangslage. Barcelona 4 Punkte vor Real Madrid. Madrid müsste jetzt schon Glück haben, dass Barcelona sich selber wieder das Bein stellt, was sie auch schon geschafft haben.
Aber mit dem Karma, das jetzt Real Madrid hat, schließe ich das aus.
Ja gut, das ist jetzt, wie soll ich sagen, also wir sind ja nicht, das ist jetzt ein bisschen astrologisch interpretiert, das Ganze.
Ja, fast schon spirituell.
Ich weiß nicht, ob wir uns an das halten sollten. Ja, Real hat sicher noch Chancen. Aber sie haben, glaube ich, den einen Punkt zu viel Abstand jetzt.
Ja, und vor allem Barcelona jetzt verdient. Was sage ich, Barcelona hat mich total überrascht, weil ich vom Flick nichts gehalten habe, Anfang der Saison. Habe mich ja offen zugegeben, habe es aber auch gerne wieder zurückgenommen und habe mich auch sogar fast schon bei ihm entschuldigt. Und von dem her finde ich, Barcelona hat es einfach verdient. Und Real Madrid genau nicht. Also von dem her, wenn's, machen wir das Gleiche. Wenn es nach Sympathie geht, dann sind wir einfach für Barcelona. Real Madrid von mir aus Zweite, Atletico wahrscheinlich die Dritte.
Ja, so wie es aussieht, ja.
Und dann wird es einfach spannend, wer dort noch in die Champions League reinkommt.
Wie viele Spiele haben die noch übrig? 3, 4, 5? Weißt du, was gerade auswendig?
Auswendig.
Sie haben ja, glaube ich, 38 Runden, oder?
Ja, das kommt an. Schauen wir, ob man das schnell herausfindet. La Liga, da sind schon 33 Spiele. Bei den 20, ja, da fehlen noch 5. Und im Moment, was ja auch irgendwie noch cool ist, an vierter Stelle ist Athletic Bilbao. Wo ich eben auch noch sympathisch finde.
Wo jetzt aber nicht in der Champions League, sondern in der Europa League ist, oder?
Ja.
Haben sie ja leider 3-0 zuhause verloren. Gegen ein völlig entfesseltes Manchester United. Oder soll ich es eher so nennen, dass das Werk ist von einem portugiesischen Nationalspieler?
Hast du so nennen, ja?
Der Captain von Manchester United hat irgendwie Doping gefressen oder irgendetwas, hat 2 Goal gemacht, oder? Ja.
Bruno Fernandes.
Genau, da sind wir schon bei England. Das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, zuerst nach Spanien, nach England. Das war schon als Berechnung.
Was machst du nicht alles für eine gute Überleitung?
Genau. Also, England haben wir Manchester United, bleiben wir gerade drinnen, mit Stabilisierung. Das heisst, sie sind mittlerweile auf einem Platz, ich weiß gar nicht, 11. oder so. Oder 10. Ich glaube, sie können aufrutschen. Ist noch nicht ganz komplett ausgeschlossen, dass sie nicht irgendwie wieder in der Europa League landen, aber ihr Kalkül ist was anderes. Sie wollen ja eigentlich die Europa League gewinnen. Dann
schnell am Kellner.
Können sie in der Champions League teilnehmen.
Rief noch schnell am Kellner. Scusa Vito. Ich brauche noch ein bisschen Pfeffer. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Es ist auch mich schwierig, das Kulinarische mit dem Job. Mit dem Job. Also red nur weiter, Linus.
Also,
wo sind wir schon wieder gewesen?
Wir sind bei Manchester United und dass sie möglicherweise noch Chancen haben. Vielleicht macht es ja noch Hoffnung, das habe ich auch schon gesagt, dass sie vielleicht nicht nur über das Finale von der Europa League dann in der Champions League könnten teilnehmen. Als Sieger. Sondern sind jetzt nahe nach oben gerutscht. Und möglicherweise haben sie dadurch, dass England ja das Jahr, also am Ende von dieser Saison 5 Teilnehmer für die Champions League hat, weil ihre Vereine so gut abgeschnitten haben, ja, in der Europacup-Saison, haben sie natürlich am Schluss, glaube ich, 8 Teams, die könnten theoretisch teilnehmen. Weil Tottenham ist auch dabei, ins Finale zu kommen, oder? Am Schluss haben wir sicher einen englischen Sieger. Und dann haben sie noch einen Platz mehr quasi, oder?
Stimmt. Am Schluss haben sie alle drin, die sie wollen haben.
Genau, und jetzt ist die Frage halt, für Tottenham ist es natürlich wichtiger. Ich tippe fast auf einen Sieg von Tottenham, weil Tottenham ist natürlich in der Meisterschaft hat es nicht mehr geschafft.
Aber es wäre ja der erste Titel von Tottenham. Mit der
ja, das ist das Erstaunliche. Ja. Das ist sogar der erste Titel, den sie jemals würden gewinnen würden. Sie sind ja nie Meister geworden.
Der wäre finanziell sehr, sehr lukrativ.
Ja, aber sie sind schon Köpsiger geworden, oder? Nein, ich meine schon. In den 80er Jahren.
Ah, vielleicht.
Mhm. Aber sie sind nicht nie Meister geworden. Nie in Europa Cup gewonnen, also nicht wie Arsenal. Entschuldigung, dass ich es an dieser Stelle platziert habe.
Arsenal ist immer willkommen.
Ja, und Liverpool hat ja die Meisterschaft jetzt gefeiert. Arsenal hat leider unentschieden gespielt in einem eigentlich bedeutungslosen Spiel, oder? Haben sie es geschafft, gegen Crystal Palace sich noch einen einschränken zu lassen. Ein 2-2 gespielt und Liverpool hat dann am nächsten oder übernächsten Tag gespielt gehabt und hat mit dem Sieg die 20. Meisterschaft gefeiert und ist da damit aufgeschlossen. Zu wem? Muss ich gleich wissen.
Ich bin gerade abgelenkt von der...
Zu Manchester United, also beide.
Manchester United natürlich. Mhm. Ich weiß, ich bin ein bisschen abgelenkt, was wir noch gut haben auf der Platte, drum. Aber zu Manchester United aufgeschlossen.
Mit 20, jeweils 20 Meisterschaften. Arsenal müsste, glaube ich, bei 14 sein, wenn es mir recht ist. Ist hinten dran. Und die anderen sind noch weiter hinten.
Und wie sieht es aus? Abstieg ist ja, glaube ich, schon entschieden. Ja, das Wochenende ist ja Southampton... Gegen ja. Leicester, also nur gegen Elend.
Ja, wir haben ja schon in der letzten Folge haben wir darüber geredet, dass dort eigentlich nichts mehr zu machen ist. Ja.
Darum also. Wechseln wir doch in die Bundesliga. Mhm. Dort habe ich gerade eine Frage an dich.
Ja, sag.
Die mir am Herzen liegt. Schafft es Freiburg, dass der vierte Rang könnte verteidigen können? Wo sie im Moment inne haben.
Sie haben ein unglaublich schweres Restprogramm.
Hm? Weißt du es auswendig?
Ich glaube, das erste Spiel ist Leverkusen am Sonntag. Und ich meine, sie müssen noch gegen Holstein Kiel spielen. Und Holstein Kiel ist nicht zu unterschätzen, obwohl die an zweitletzter Stelle sind. Die haben sich ja jetzt vor Bochum gesetzt. Die haben das Lebenszeichen abgegeben. Am letzten
Wochen. Ja. Bis jetzt bist du richtig, ja. Und nachher wäre quasi dann der Finale sozusagen vielleicht gegen Eintracht Frankfurt zuhause.
Und Eintracht Frankfurt ist für Freiburg schwierig. Genauso wie Leverkusen. Für Leverkusen geht es im Prinzip...
du hast recht, das ist ein schwieriges Programm, aber ich möchte entgegnen, dass Freiburg genau die zwei schwierigen Spiele daheim hat und gegen Kiel auswärts.
Genau, und ich glaube, dass Freiburg könnte in Kiel verlieren und in Leverkusen, gegen Leverkusen die haben am nächsten Sonntag.
Okay, dann wäre es halt vielleicht Nummer 5. oder 6. was ja immer noch top wäre für Freiburg. Schön an Freiburg ist eben, sie könnten im Moment in die Champions League kommen, müssen aber nicht.
Genau, es gibt Aussagen, wo ich den Kopf geschüttelt habe darüber. Ja, Freiburg könnte sich ja damit begnügen, in die Europa League zu kommen. Und dann habe ich überlegt über die Aussage und musste sagen,
das ist falsch, sage ich jetzt schon.
Ja, also
ist kreuzfalsch.
Man darf auch nicht darüber nachdenken, sondern man muss einfach Spiel für Spiel nehmen. Und am Schluss muss man sich belohnen.
Genau.
Oder?
Sehe ich nicht ganz, das finde ich fast ein bisschen zu philosophisch. Ich möchte es anders formulieren. Freiburg ist eine von diesen Mannschaften, die genau bei jedem Spiel einfach alles gibt und amig sogar über sich rauswächst. Nicht umsonst sind sie im Moment Vierte. Also zum Moment Vierte, sie muss über dich rauswachsen. Sie haben keinen Druck, aber sie möchten das Maximum rausholen. Und wenn du es probierst, das Maximum rauszuholen, dann musst du nachher auch nichts vorwerfen. Und was es am Schluss ist, hängt ja auch von den anderen Spielen ab. Und auch, dass du nicht immer kannst 100% holen von den Punkten. Kannst du nicht immer die 3 Punkte, kannst du nicht einfach sagen, jetzt holen wir 9 Punkte. Sagen kannst du schon, aber am Schluss ist es einfach nicht realistisch und auch nicht wirklich machbar. Aber wenn sie einfach alles geben und dann am Schluss wird abgerechnet, dann sind wir recht nahe an der Mentalität von Freiburg. Und genau ist das auch ein Punkt, wieso mir Freiburg so gut gefällt. Weil die genau so denken. Einfach sehr realistisch, und sehr nach, man probiert alles, was man könnte.
Genau. Und jetzt haben wir natürlich eine bisschen spezielle Ausgangslage. Ich habe das Spiel mal nachgeguckt, wer gegen wen spielt.
Mhm.
Und es könnte wirklich dann auch aussehen, als würde Dortmund zum Schluss der Saison noch auf den Champions League Platz bringen.
Kann sie.
Ich glaube, es sind 3 Punkte von Freiburg weg, wenn es recht ist.
Ist ja so, ja.
Genau. Und die Konstellation, wie sie ist, deutet darauf ein, dass es weitergeht. Und Dortmund hat ja sehr viel Glück und Schiedsrichterhilfe benötigt, damit das auch geklappt hat.
Mhm.
Letztes Wochenende.
Gegen?
Gegen Hoffenheim. Haben sie gespielt. Auswärts. Und sie haben nur 3-2 gewonnen in der Nachspielzeit. Sie haben dominant gespielt, das ganze Spiel lang. Sind 2-1 in Führung gegangen mit einem unglaublichen Goal von Julian Brandt, der wieder gezeigt hat, was für ein super geiler technischer Spieler der ist. Und es schön wäre, wenn der wieder, ja, wie heißt der von Barcelona? Der Yamin Lamal, oder wie heißt der?
Ja, ungefähr so, der Yamal.
Lamine Yamal, genau.
Ja, genau.
Wenn der so eine Konstanz hätte wie der und so überraschend wäre, dann wäre es super. Aber Dortmund geht 2-1 in Führung und hätte eigentlich durch den 4-1 müssen führen und kriegt den Ausgleich in der 91. Minute. Und dann haben sie nochmal einen Konter gefahren und ihr Stürmer ist mit dem Goalie von Offenheit zusammengeprallt im Strafraum.
Mhm.
Nicht im Fünfer, also irgendwo im 16er. Und dort, wo der Stürmer, ich weiß den Namen nicht, kann nicht aussprechen, hat den Fuß am Ball gehabt. Andere Kommentatoren gesagt, der Fuß nicht am Ball gehabt. Und ist auch dem Goalie ausgewichen, aber der Fuß hat natürlich den Fuß wollte den Ball rechts vorbeispitzeln und ist dann mit dem Oberschenkel in das Gesicht des Baumann hineingefetzt. Und der ist liegen geblieben. Und nachher wieder aufgestanden, hat es wieder aufgerappelt. In den 4 Sekunden, die darauf gefolgt sind, auf den Zusammenstoß, ist der Ball zum Waldemar Anton gekommen, rechts im Strafraum, und er hat sie reingemacht.
Mhm.
Dortmund ist dann 3-2 in Führung gegangen. Bank mit dem Ilzer, mit dem Trainer von Hoffenheim, ist durchgedreht, alle sind durchgedreht. Wie sie eben gemeint haben, man hätte können erkennen, dass die eine Kopfverletzung hat, eine Gehirnerschütterung in etwas, dass er getroffen worden ist, dass man deswegen hätte abpfeifen sollen. Aber wenn du die ganze Szene verfolgst, musst du wirklich sagen, der Schiedsrichter hätte nicht können wissen, was mit dem
Goalie wird. Weil er es nicht gesehen hat, wahrscheinlich.
Doch, er hat schon gesehen, aber, ja, aber nicht, der ist genau. Aufgestanden.
Ja.
Der ist aufgestanden und hat so richtig Goal zurückbewegt. In dem Moment hat er nicht können einschätzen, was wirklich ist. Er hat es laufen lassen und hat das Goal zählen lassen.
Okay.
Ja. Ich meine, du kannst nicht die Wiederholung da, die Zeitlupen irgendwie kannst abspielen in dem Moment.
Er muss sofort entscheiden.
Genau.
Das weiß ich doch als angehender Schiedsrichter.
Und er hat das ja nicht, ja genau, er hat das ja nicht, hat sich ja nicht gegen die Regeln gesetzt mit seiner Entscheidung.
Er hat nur vielleicht ein gewisses Fingerspitzengefühl, aber das ist ja fast schon Fingerspitzengefühl im Zusammenhang mit hellseherischen Fähigkeiten. Also ich möchte den Schiedsrichter wieder mal in Schutz nehmen.
Er hat das auch nach dem Spiel gesagt. Er hat gesagt, also in dem Moment, das waren 4 Sekunden, hat er das Spiel nicht unterbrochen. Weil er natürlich auch geschaut, wie die
Szene weiterläuft. Er hat es begründen.
Wie die Szene weiterläuft. Und Dortmund ist durch den Sieg natürlich.
Ja, ist jetzt brutal gefährlicher geworden. Ja.
Die sind wirklich jetzt dran. Und wenn sie da die Sieg noch machen in den letzten Spiel, dann werden sie sicher alle vorbeiziehen, die dort vor ihnen sind, außer Frankfurt. Also
ich bin nicht ganz einverstanden. Ich habe jetzt gerade schnell nachgeschaut. Wenn ich schaue, zwischen Dortmund und Freiburg haben wir noch Leipzig, punktemäßig. Und die haben auf eine Art noch ein einfaches Programm, weil auch die haben zweimal die Heim, genauso wie Freiburg. Aber sie spielen gegen Bayern, wo ja eh theoretisch schon ein bisschen im Ferienmodus ist. Geht nachher auf Werder, oder besser gesagt auf Bremen.
Mhm.
Bremen ist eigentlich im gesicherten Mittelfeld. Und hat dann am Schluss quasi auch wieder am Finaltag Stuttgart die Heim, wo eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen
hat. Das sind aber alles Mannschaften auf Augenhöhe.
Auf Augenhöhe, aber Motivation in den letzten Spieltagen spielt meiner Meinung nach noch eine grosse Rolle. Darum spiele ich lieber gegen jemanden, der im Mittelfeld ist, weder vorne noch hinten kann fallen, anstatt gegen Holstein Kiel zum Beispiel, wo eben mit dem Messer zwischen den Zähnen spielt. Darum finde ich das Programm von Leipzig sehr, sehr gefährlich für die anderen zwei Mannschaften. Also Leipzig würde ich noch voll noch reinnehmen, genauso wie Dortmund. Und eben, wenn es Freiburg schafft, ist schön, wenn es nicht schafft.
Ich wette mit dir.
Ich wette nie.
Ah, wirklich? Ist mir jetzt aber neu.
aber für Zell könnte ja noch interessant werden.
Ich sage, in der nächsten, also nach der nächsten Runde, also wir warten das Wochenende jetzt mal abwarten, werden wir eine sehr offene Situation haben. Und ich würde sagen, dann werden es die Mannschaften machen oder die Mannschaft machen mit der Champions League, wo das am meisten will vielleicht oder wo auch das meiste Glück hat.
Naja, das mit dem meisten Wort bin ich nicht einverstanden. Weißt du noch, wie ich sehe, dass Dortmund Meister werden vor zwei Jahren, wo es die Heime dann gemeint haben und eben der Druck wird dann auch eine Rolle spielen. Aber ich habe deine Message so verstanden, wir schauen nach der nächsten Runde, wie die Situation ist.
Es könnte sehr offen sein, dass alle eng aufeinander liegen, zufälligerweise, oder? Und dass wir eine ganz neue Situation haben.
Du, Linus, du bist ein bisschen der Profi für die zweite Liga. Dann kannst du vielleicht auch kurz ein bisschen zusammenfassen, was sich so da getan hat in Europas zweiten Ligen.
Also, England lassen wir gerade mal weg, weil dort ist es ja schon entschieden. Dort muss ja leider Sheffield United muss ja leider in die Playoffs. Und die beiden vorne sind ja weg, oder? Also Burnley und Leeds sind ja schon quasi qualifiziert zum Aufsteigen. Und dann haben wir Rang 3 bis 6, also das lasse ich mal weg, weil hinten dran, wer da was macht, ist wirklich nicht interessant. Jetzt gehen wir am besten. Ja, Italien können wir weglassen, im Prinzip, oder? Dort ist es auch klar, oder?
Ja, das ist eigentlich auch klar. Und eben meine Barese, die sind schon in der Ferien, obwohl noch etwa 3 Spiele zu spielen sind. Wir erwarten eigentlich nichts Neues. Ja, es werden ziemlich sicher Sassuolo, der schon aufgestiegen ist und wahrscheinlich von Pisa gefolgt, wo eben genau im nächsten Sonntag in Bari könnte den Aufstieg feiern. Und dann geht es noch darum, wer so ein bisschen Playoff kommt. Dort ist eigentlich noch ein bisschen ein Schneckenrennen. Bari wäre da zwar noch dabei, aber ich nehme vorweg, dass die das nicht werden schaffen, weil ich ja doch ein bisschen informiert bin, was sonst noch ein bisschen hinter den Kulissen läuft. Und da läuft eigentlich gar nichts, also nichts Gescheites. Und von dem her, was haben wir sonst noch für eine Liga? Zweite Liga?
Ja, wir sind immer noch bei der spannendsten zweiten Liga der Welt.
Ah, stimmt, die zweite Bundesliga.
Zweite Bundesliga und dort haben wir natürlich nicht Schneckenrennen, aber auch ein bisschen. Da traut sich auch keiner auf die Aufstiegsplätze irgendwie zu springen. Also Köln und HSV verlieren jeweils oder spielen unentschieden, was sie haben. Sie haben negativ abgeschlossen, also sowohl der HSV als auch Köln hat, glaube ich, verloren, wenn es mir recht ist. Und die andere Stadt, das eine, also sie haben gegeneinander gespielt, ein paar Mannschaften, die hinten dran sind, statt dass sie sich gegenseitig schlönen und dass dann irgendeine in die Favoritenrolle kommt für sogar noch den ersten oder zweiten Platz, wäre auch noch möglich. Haben sie sich alle gegenseitig Punkte weggenommen, erstaunlicherweise, oder? Und ein paar haben sogar verloren. Und jetzt haben wir ein paar Mannschaften mit 49 Punkten. Ah, Kaiserslautern, wo der Trainer entlassen hat.
Ja, sag's nicht, ja.
Weil sie noch einen positiven Effekt erwartet haben, sind belohnt worden und sind eben auch mit 69 Punkten jetzt mitten im Punkt drin. Dort haben wir jetzt Elversberg, Paderborn, Düsseldorf und Kaiserslautern sind jetzt die wichtigsten Anwärter, die dort noch könnten, zuschlagen. Und ich sag's immer wieder gleich. Für mich ist Paderborn immer noch der wahrscheinlichste Kandidat für die Aufstiegsrelegationsspiel. Allerdings weiß ich jetzt wirklich nicht. Am Schluss haben wir vielleicht Elversberg auf dem zweiten Platz und steigt direkt auf.
Elversberg in der Bundesliga?
Aus dem Saarland, ihrem Ministadion, oder?
Also, alles ist möglich.
Ja.
Also, you can get it if you really want.
Ja, ich glaube, dort hat es mit dem nicht mehr viel zu tun, mit you can get it if you really want, sondern ich glaube, wer die stärksten Nerven hat.
Ja, wie gesagt, in den letzten Spieltagen ist das doch ein wichtiger Faktor.
Genau.
Danke, Linus. Ist immer schön, wie du die verschiedensten zweiten Liga in 3 Minuten kannst zusammenfassen. Wir haben ja verschiedene Rubriken, die wir, wie sagen wir, so ein bisschen in Abwechslung haben präsentiert. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, dass wir vielleicht wieder mal ein bisschen neue könnten bringen, die sich zu denen hinzusellt, die wir schon haben. Gesellt, besser gesagt. Und haben die genannt Auffälligkeit von der Woche in der Welt vom Fußball. Meine Frage an dich, wenn du den Titel hörst, was kommt dir da spontan von dieser Woche in den Sinn? Etwas, wo dir einfach aufgefallen ist?
Ich tue ja regelmäßig verschiedene Publikationen lesen zum Fußball. Und ich habe, glaube ich, goal.com oder etwas gelesen. Und dort ist die Geschichte gekommen mit dem Schalke-Trainer, zweite Bundesliga. Schalke, eine grosse Mannschaft, früher in der ersten Bundesliga. Sind schon die dritte Saison unten, in der zweiten Bundesliga, sind ja abgestiegen damals. Wo sagt, ich weiß, dass ich sowieso nächste Saison nicht mehr an der Seitenlinie bin. Und im Anschluss gibt es einen riesen Aufruhr von der sportlichen Leitung von Schalke, die sagt, das kannst du doch nicht sagen als Trainer. Ist zusammengeschissen worden, ist zum Rapport bestellt worden, was ihm einfalle.
Genau.
Und er ganz cool.
Eine Frechheit.
Ja, und er, genau. Und er hat einfach ganz cool gesagt, also das hat jetzt einfach müssen raus für mein Seelenheil. Und das jetzt einfach müssen sagen, weil es so klar war und es keinen ausgesprochen hat. Und dann ist der Juri Mölders gekommen, der jetzt, glaube ich, Sportchef Anwärter war und bestätigt worden ist vom Vorstand, vom Verein.
Hat die Juri gesagt?
Die Juri hat gesagt, sie hätten schon ein paar kleine Fehler gemacht. Mhm. Und ich glaube, da bin ich vor Lachen unter den Tisch gerät. Mhm. Also so in einem Anflug von Selbsterkenntnis hat er das gesagt. Und ich finde ja Schalke wirklich der grösste Operettenverein in Deutschland. Also gut, Kaiserslautern hat sie jetzt kurzfristig mal abgelöst gehabt, oder? Ja, die Frage ist, wie das dann weitergeht, wer sich das wo da tut. Und es ist nur mehr Schalke im Prinzip in den Medien gewesen in Deutschland, schon unglaublich. Also Kaiserslautern ist quasi ab dem Schalke-Thema gerade wieder quasi ist überdeckt worden, quasi, oder? Also die auch eigentlich so einen riesen Gag gemacht haben mit ihrem Trainer, mit dem Herrn Anfang, oder? Wo es eigentlich schon 3 Tage vorher klar war, dass er rausgerührt wird. Mhm. Und dann hat es aber einen riesen Aufruhr gegeben in den Medien, oder? Also gut. Ja, was soll ich sagen? Es gibt momentan einfach irgendwie eine Tendenz, dass ich glaube, das ist nicht nur der Bundesliga, aber vor allem dort, erste und zweite Bundesliga, dass immer kurz vom Saisonende, das war übrigens letzte Saison auch so, gewesen, dass immer kurz vom Saisonende irgendwelche Trainer abgesagt werden und rausgerührt werden. Und ich verstehe nicht, warum. Also, ich habe noch nie gehört, dass ein Wechsel vom Trainer kurz vom Saisonende 3-4 Spiele vorher oder vorher Spiel vorher irgendeine Wirkung könnte haben.
Oh, das geht zusammen.
Kennst du irgendwie welche Beispiele, die da...
Oh, hat sicher schon gegeben. Die Chancen sind immer so 50-50. Du könntest gerade so gut ins Casino gehen. Mal, das hat schon gegeben. Ich wüsste jetzt aus dem
also Stegreif... Also wir reden jetzt nicht vom Friedhelm Funkel. Also der ist ja...
Nein, aber es gibt schon, dass man da einen Effekt kommt, den sie erhoffen. Aber jetzt gerade wirklich so aus dem Stegreif, vielleicht auch nach dem schönen Weisswein.
Also bei Hannover hat es ja auch einen Effekt gehabt, übrigens, gell? Also schon mit komisch. Also da fragt man sich...
Es ist immer ein kurzfristiger Effekt, wo so etwas bewirken kann, von dem her. Okay.
Und dann hat mich noch eine zweite Auffälligkeit gehabt, die mich beeindruckt hat. Das war das Goal von unserem 17-jährigen Zauberlehrling beim FC Barcelona.
2-1, glaube ich.
Wo er einfach einen Gulo...
Der Anschlusstreffer, wo er so einen Schlenzer macht.
Ja, wo er mit links einen Schlenzer macht. Er sieht wirklich, also wie einer, der den Berg runterfährt und so einen Schneegulo sieht. Zum Anfang hat er einen Gulo gesehen, wo er es gefunden hat, jetzt sticht er einfach aus etwa 30 Meter Abstand, ist er einfach geradeaus, so halb rechts in den Strafraum reingelaufen. Immer mit so kleinen Körpertäuschungen. Und dann schlänzt er den Ball quasi mit links.
Ja, genau auf den Pfosten.
Genau auf den Pfosten, und zwar also auf den Innenpfosten. Und So etwas habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, stimmt, das war das Traumgoal. Übrigens kannst du mich auch mal nach meiner Auffälligkeit fragen, passt eben gerade.
Mhm.
Frag mich doch mal, was meine Auffälligkeit war, Linus.
Ja, was ist dir aufgefallen?
Oh, danke für die Frage. Meine Auffälligkeit war eben genau der Jan Sommer gewesen, in dieser Woche. Ich habe gefunden, der war bombastisch drauf. Das
war parat, ja.
Es war parat, es wäre sonst nämlich 6-3 für Barcelona geworden.
Mhm.
Und ich finde es toll, wie er mit seinen 1,70, wo er aber offiziell als 1,83 angibt, wie er halt eben auf den tiefen Ball mega stark ist. Und es hat ja einen Schuss gegeben, glaube ich, in der zweiten Halbzeit war das, gewesen, wo nicht jeder Goalie hebt, weil sie eigentlich schön unten links von ihm eingeschlagen hätte. Aber er, dadurch, dass er eigentlich immer so einen tiefen Baricentro, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heisst, der Baricenter. Also einen tiefen Baricenter hat, also einfach so fast ein bisschen...
Ein tiefer Schwerpunkt.
Ein tiefer Schwerpunkt, genau das Wort. Und eben Baricenter. Dadurch hat er, ist er mega flink im Hechten, wenn der Ball flach kommt. Und durch das hat er eine sensationell gehabt. Und ich habe es sicher gefunden, bei Inter war er absolut der Beste gewesen. Er ist mir diese Woche aufgefallen.
Also würdest du sagen, er hat das Unentschieden mit verantwortet?
Ja, absolut, absolut.
Du hast gesagt, 6-3 wäre es ausgegangen.
Ja, es hat sicher 3 sensationelle gehabt.
Mhm, also, ja, stimmt.
Oder 3 gute. Eine lenkt er ja noch die Latte.
Ja.
Also von dem her hätte es 6-3 werden können. Wäre das Spiel noch eine halbe Stunde länger gegangen, wäre es auch 6-3 geworden, meiner Meinung nach. Inter okay. Hat wirklich nicht mehr mögen. Er hat also Inter die Kastanien aus dem Feuer geholt.
Also nicht das Öl ins Feuer gegossen, wie
nein,
das letzte Mal.
Nein, heute nicht. Ich weiß schon, dass du so gut drauf bist, Linus.
Das liegt am Weißwein, glaube ich.
Und dass du zum ersten Mal in unserem Wettspiel in Führung gegangen bist.
Ah, wirklich?
Ja, du führst 5-4.
Ich kann es extra nicht sagen und ihr...
Ja, das übernehme ich für dich. Und zwar hast du die 2 Madrider Derbys zu deinen Gunsten genutzt.
Mhm.
Also meine wissenschaftliche Studie über Rayo Vallecano hat irgendwie einen Tilt drin, weil die haben auswärts gespielt und haben das erste Goal nicht gemacht. In Bilbao ist das eben, glaube ich,
die abgeleitete Funktion,
ja, genau.
Ist nicht korrekt.
Sie sind auf einmal 1-0 im Rückstand gewesen. Ist, glaube nicht einmal in Bilbao gewesen, aber spielt ja keine Rolle.
Athletic, oder?
Haben nachher 3-0, glaube ich, verloren oder 2-1. Oder
ist nicht gegen Atletico
gewesen? Ja, ist möglich.
Atletico?
Ja, genau, gegen Atletico. Darum war es ja auch ein Derby gewesen, stimmt.
Genau.
3-0 geworden, glaube ich.
Mhm.
Und dann das zweite Spiel war ja Getafe gegen Real Madrid. Mhm. Habe ich gesagt, unentschieden und durch Real Madrid. Und das ist ja 1-0 geworden, also gut von Getafe. Trotzdem 1-0, das heisst, du machst 2 Punkte und gehst 5-4 in Führung.
Also plus 10 Stutz. Ja.
Plus 10 Stutz.
Mhm.
Und ich gebe dir gerade die Möglichkeit, um eine neue Wette anzubieten. Ich hätte eine für dich.
Welches Land?
Kannst du wählen. Wir sind ja weltoffen.
Wir haben schon lange nicht mit Deutschland gewählt.
Meine wäre gerade in Deutschland.
Sag.
Leipzig-Bayern.
Mhm.
Oder könnt... Bayern-Leipzig. Nein, Leipzig-Bayern.
Und dann können wir Leverkusen und Freiburg noch
Ja, nehmen. Passt. Also, dann mein Vorschlag ist also Leipzig-Bayern. Was nimmst du da?
Due. 2-2.
Also unentschieden.
Mhm.
Dann sage ich Leipzig.
Mhm. Ich sage X.
Und frag du mich?
Du wolltest nur, dass Freiburg gewinnt, also sag schon. Sag 1.
Hm? Freiburg gegen Leverkusen, mhm. Und du bist im Stadion?
Mhm.
Dann sage ich, Freiburg gewinnt.
Ich sag, dass Leverkusen gewinnt.
Gut. Soll gelten, ist eingeloggt. Stimmt's, Günther? Ja, der Günther hat es eingeloggt. Gut. Du, Linus, muss sagen, Podcast zu aufnehmen macht Spass.
Ja. Das ist so.
Ich hoffe, das merken unsere Zuhörer, dass wir das als absolutes Spassprojekt anschauen. Es ist nicht immer alles wahre Witze, was wir erzählen, aber doch ab und zu. Und du hast etwas erzählt am Anfang. Eventuell denkst du Preis geben. Ich weiß nicht, hast du das überhaupt können monetisieren?
Was monetisieren? Ich habe bis jetzt noch nicht können monetarisieren, leider.
Soll ich dir zeigen nachher als Italiener, wie man das macht?
Keine Ahnung.
Okay, ich zeige dir noch, wie man das macht.
Kannst du mir schon Nachhilfe geben?
Ja, ich glaube, Problem. Das würde schon gut.
Aber was willst du jetzt auch wieder anspielen?
Ja, nein, das ist etwas anderes. Am Schluss denkst du vielleicht ein bisschen Preis geben, wo das wir wirklich gewesen sind.
Aha, ja, es kommt im Abspann, tue ich eine Werbung schalten, also ich tue meine Kreativität walten lassen. Ich nehme noch die Stimme von Gianluca auf. Hm? Und dann machen wir eine schöne Werbung.
Aber ich finde, du das, was du schon ein paar Mal erwähnt hast, Gianluca, Rüti in Zürich, ein Restaurant, es gibt doch so eine Erfindung. Magst du dich erinnern? Irgend so zwei Typen haben doch mal in der Garage etwas erfunden. Nein, sage ich nicht. Ich möchte ja nicht, dass man mir nachher eine Schleichwerbung unterstellt.
Wir machen ja E-Werbung nachher am Schluss.
Ah, stimmt, dann ist es keine Schleichwerbung. Dann kann man uns auch keine Schleichwerbung unterjubeln. Genau. Nein, Linus, wie gesagt, es hat mir Spass gemacht. Ich wünsche unseren Hörern ein schönes Wochenende, weil es ja heute Freitag ist. Mhm. Hopp Freiburg.
Ich habe übrigens noch eine Idee. Wir sollten mal ein Feedback von unseren Zuhörer einholen. Ich könnte in unseren Shownotes könnte ich noch eine Umfrage könnte machen.
Da können sich nachher unsere fiktiven Zuhörer per E-Mail melden, habe ich richtig verstanden?
Ja, in unseren Shownotes sind natürlich ist unsere E-Mail-Adresse, die uns kann erreichen
kann.
Okay. Aber ich könnte noch einen Link hin tun für eine Befragung quasi. Und die Frage ist, was wollen wir dann von unseren Zuhörern wissen? Wollen wir wissen, ob sie zufrieden sind mit unseren Themen? Wollen wir ihnen eine Möglichkeit geben, uns Zuschriften zu machen, über welche Themen wir berichten sollen.
Finde ich gut.
Eben.
Ich würde ja eine Frage aber offen stellen. Ich
bin ganz froh,
wenn sie einfach ein Feedback geben, was sie gut finden, was sie nicht gut finden. Oder sie können auch schreiben, dass sie mich gut finden und dich nicht. Oder umgekehrt.
Okay, dass du immer so viel Lob brauchst, oder? Das.
Ja, eben, genau. Und dass ich so arrogant bin zum Beispiel, kann man auch fragen.
Genau.
Beim Linus muss man ein bisschen sensibler, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, wie man es formuliert. Wer mich kennt, weiss, ich habe es gern Black of White.
Mhm.
Also von dem her. Ja, finde ich eigentlich eine coole Idee.
Ja, also das würde ich bei Ihnen tun, mit Show Notes, wie gesagt. Und können wir noch untereinander dann miteinander abklären, welche Fragen wir da überhaupt und alles drin tun. Aber ihr habt die Möglichkeit, liebe Zuhörer, dass ihr dann könnt auf unsere Shownotes gehen könnt. Es gibt einen Link, wo ihr könnt draufklicken könnt. Und dann haben wir mal Feedback.
Was ich noch spannend finde, ist, wenn man gesagt wie man heisst und von wo dass man kommt.
Genau, das wäre noch wichtig, genau.
Also zum Beispiel, ich bin der Alfons aus Schaffhausen.
Genau.
Und dann folgende Feststellung.
Auch wenn sie nicht Alfons heissen, das ist egal.
Aber Schaffhausen ist wichtig.
Genau.
Linus, auch dir ein schönes Wochenende. Der Klopf ist doch gerade ein geiles Ding, oder?
Wer von euch neugierig ist auf italienisches Essen in Rüti im Kanton Zürich, kommt doch ins Restaurant von der Familie Janelli. Ihr könnt auf der Website www.acasadigianlucarüti.ch könnt ihr weitere Informationen abrufen. Der Inhaber ist Gianluca aus Bari und er bietet wirklich hohe Kochkunst an. Ihr könnt beim Reservieren unter 077 505 24 78. Das Restaurant in Familia Janelli befindet sich an der Dorfstrasse 22 in Rüti. 8630 Rüti. Er veranstaltet zwischendurch auch Events, also zum Beispiel am Freitag, Samstag und Sonntagabend. Es gibt ganz feines Essen dort. Ihr könnt typisch süditalienisch dort essen. Er hat eine wunderbare Auswahl an Wein, also er spezialisiert sogar darauf. Ihr könnt dort zu jedem Gericht den passenden Wein bekommen. Er freut sich, wenn er bei ihm vorbeischaut. Der Ruhetag ist der Mittwoch. Ja, also es ist Montag, Dienstag offen und Donnerstag bis Sonntag. Also Sonntagmittag nicht vergessen. Eine von seinen Spezialitäten sind Pinze Romane. Ja, ihr wisst, das ist eine Art von Pizza, also so ein Pizzafladen mit einem Belag drauf. Und können wir nur wärmstens empfehlen.